Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob.
So, ja, fangen wir mal an, ne?
Ja, fangen wir mal an, ne?
Ja, dann sind wir ja wieder am Start hier mit Radio Orchid, dem Fury Podcast. Und wie immer sind da, er sortiert noch seine Zettel, Kai Wingenfelder.
Ja, ohne meine Zettel wie ich nichts wert, nur ein halber Mensch, Freunde, so sieht's aus.
Christoph Steinschneider ist da.
Ja, ohne mein Bier bin ich auch nichts wert.
Ja, das haben wir ja auch gleich mal am Start hier, können wir ja gleich mal schauen. Ja, und wir haben natürlich wieder einen Gast dabei und das ist heute Thorsten Mewes.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Thorsten Mewes von Die Happy.
So sieht's aus.
Richtig. Genau. Hast du auch ein Getränk am Start?
Aktuell trinke ich Wasser.
Ja, okay.
Ich habe gerade noch Sport gemacht.
Okay, ich hätte jetzt hier ein Bier aus Kiel, hätte ich hier, und ich hätte was aus dem Allgäu.
Ich nehme das aus Kiel.
Ja, okay. Dann mache ich dir das mal auf.
Sport, Wasser, so. Veganer.
Ja, vegan, genau.
Da muss man, ich meine, du bist einer von den ganz Gesunden, oder?
Ich rauche.
Du
und
rauchst.
Trinke oh, Alkohol auf jeden Fall.
Mein Mann. Rauchen.
Mein Mann. Zack.
Das ist ein Raucher-Podcast hier.
Ja, ich bin einer der wenigen Sänger, die das, glaube ich, gelegentlich noch tun. Ich bin das der Einzige in der Band bei uns, der raucht. Ja. Ich rauche zwar eigentlich nur, wenn ich trinke. Im Moment habe ich Wasser, aber jetzt aus Solidarität mit dir, ja, da ich schon mit dir nicht das Vegane zusammen feiern kann, rauche ich jetzt eine.
So. Aber Thorsten raucht doch jetzt gar nicht.
Unsere Sängerin raucht ja auch nicht, aber nur, wenn ihr Mann da ist. Und wenn der nicht da ist, auf Tour raucht sie auch.
Ja, ich eigentlich auch. Will ich nur, wenn ich was getrunken habe. Also sonst habe ich überhaupt gar kein Verlangen. Aber wenn ich dann so ein bisschen was gesoffen habe, dann habe irgendwann, weiß ich, dann habe ich irgendwie Bock und dann mache ich es auch.
Also okay. Willst du sagen, du trinkst auf Tour nicht, oder?
Doch, aber auf Tour bin ich ein bisschen disziplinierter. Aber wenn es Richtung Off-Day geht zum Beispiel, dann ist Feierabend. Dann kann es auch gut sein, dass ich mir mal eine Überdosis von allem verpasse.
Also ich kann ja nur sagen, ich bin nicht Raucher. Rauchen ist total doof. Ich war auch mal Raucher, ich war sogar mal Anführer einer Raucherbewegung. Wir hatten eine Raucherdemo, wir sind der Rauch, als das Rauchen verboten wurde in der Kneipe. Aber ja, ich bin glücklicherweise runter. Und glücklicherweise ist meine Stimme so ähnlich geblieben, wie sie damals schon war. Das ist auch ganz gut.
Sonst hättest du wieder anfangen.
Ich warte auf den Tag, wenn dann die ganzen Bratwurstesser nach draußen gehen müssen, weil das auch verboten wird, dass man Bratwurst essen darf in geschlossenen Räumen. So.
Das finde ich auch
amerikanische Idee. Zustände, meinst du?
Wir haben uns mal im Sender vorgestellt, ich sitze so am Fenster und ich sehe halt immer, wenn die Leute in die Raucherecke draußen gehen. Und dann sieht man immer dieselben Gestalten vorbeispazieren. So. Und da haben wir uns vorgestellt, wie das wäre, wenn man statt der Zigaretten Karotten essen würde. Ja, also man sitzt im Büro und sagt, ja, oh, wenn ich hier eine Karotte jemand, ja, komm, ich komm mit. So, dann geht man zu zweit oder zu dritt raus, knabbert eine Karotte weg, schmeißt den Stummel in so einen Eimer, der total überquillt schon vor lauter Karottenstummeln, und dann geht man wieder rein. Und dann gibt's welche, die sitzen da drin und denken, oh, dieser Karottenfresser immer. So. Da haben wir uns mal vorgestellt, wie albern das wäre, tatsächlich, wenn sich immer Arbeitskollegen zum Karottenfressen draußen treffen würden. Aber bei den Rauchern, da sagt keiner was, ne? Alle halbe Stunde raus. Kleines Bläuschen.
Stell dir vor, dass der Karottenesser in deinem Büro mit dir, also du bist da und der isst die Karotte, das ist auch total nervig. Deswegen ist es besser, wenn der rausgeht, dann ist es zu laut.
Ja. Aber bevor wir jetzt zur Musik zurückkehren, stellt euch folgendes Bild vor. Flughafen Frankfurt, da gibt es ein abgesperrtes Gepark und da stehen 20 Leute drin und essen alle Karotten. Das ist doch schon wieder Monty Pythons irgendwie.
Nur gut. Wenn du dann auch dann so ein extremer Karottenesser bist, dann hast du dein Handgepäck ja schon voller Karotten.
Ja, oder kannst du aus Polen welche mitbringen lassen, vielleicht irgendwie da vom Markt, oder du baust sie selber an.
Für Karottenschmuggel, Freunde.
So, genau. Also, Prost erstmal.
Ja, okay. Genau. Ich wollte gerade sagen, was nehmt ihr eigentlich für Drogen bei euch im Büro bei Radio Bob?
Das der Kieler Bier, hast du schon gehört.
Das kommt, wenn man den Leuten immer zuguckt dabei.
Ja,
also, nee,
so, verstehe ich.
Jetzt Fury in the Slaughterhouse trifft auf Die Happy. Ich muss ja mal am Anfang fragen, wo sind denn da die Verbindungen? Man kennt sich, woher, wie kam das? Erzähl doch mal.
Also ich erinnere mich an eine Show, das war, glaube ich, im Jahr 2002, im Fühlinger See, da gab es Jägermeister, es war das Jägermeister Open Air.
Das war, ja, ich habe nämlich auch überlegt, wo das war. Ich
mir und da habt ihr, glaube ich, sogar zweimal gespielt, also zwei Sets irgendwann am Nachmittag, so ein bisschen reduziert akustisch und dann abends dann noch eine Rockshow.
Stimmt, dann zwischendurch das Interview mit Gina Wild, ich weiß genau.
Und das war das, so, glaube ich, das eines der ersten Aufeinandertreffen. Und dann haben wir 2003 einige Festivals zusammengespielt. Ja.
Würde ich gerade sagen, wir sind dann öfter aufeinander getroffen.
Ja. Und dann gab es auch noch den legendären Schrein von euch, den ihr ja auch von Bab geklaut habt.
Genau.
Den wir mittlerweile auch von euch geklaut haben.
Sehr gut.
Wir haben auch einen Schrein. Da wird dann auch immer der Gott des Rock'n'Rolls gehuldigt, bevor man auf die Bühne geht. Muss, sonst läuft's nicht.
Aber sehr unser gut. ist offiziell lizenziert von Wolfgang Nieding. Das möchte ich dazu sagen.
So. Richtig, sage ich ja, von BAP.
Ja, der ist schuld. Der hat, ja. Ja, das ist sehr gut.
Oh, ich habe mit Martha auch nochmal so eine Jugendherberg-Session gemacht. Warst du eigentlich auch dabei?
Da war ich auch.
Da warst du auch dabei, ne? Das war, wo wir alle gesessen haben und dann fing irgendwie Spock an und war wild am Rappen und wir haben alle sitzend noch mitgesungen, so hippiemäßig. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war irgendwo zwischen Hamburg und Bremen, glaube ich.
Irgendwo, genau, im Unterweser-Ems-Bereich.
Genau, und Martha hat bei Won't Forget mitgesungen damals, bei diesem 2006er WM-Ding.
Genau.
Von uns.
Genau. Und ich erinnere mich an einen legendären Abend in diesem Hotel von der B-Arena in Leverkusen, wo wir in der Hotelbar fürchterlich einen getrunken haben und ich leicht angesoffen mit Martha an der Theke saß und sie gefragt habe, wie das denn jetzt so ist, ob das ein Problem ist, mit großen Brüsten als Frontfrau von einer Rock'n'Roll-Band zu sein. Und sie guckte mich ein bisschen an, aber wir haben viel gelacht, das war sehr nett.
Ja, mit Brüsten kannst du nicht schockieren. Also da
glaube ich auch.
Die ist immer die Schlimmste im Bus. Also was die immer für Sachen rauskramt, da denkt man sich, okay, wir Jungs sind alles irgendwie heilige Schafe. Also die hat immer Themen am Start, da schlackerst du mit den Ohren.
Nee, Martha ist super. Ja, da, also wir kennen uns.
Genau, und wir waren auch, ihr wart auch mal im Fernsehgarten, wir auch.
Ja.
Das ist, darf man ja auch nicht vergessen. Das
aber
ist
nicht
ja
zugleich. Noch,
nee, aber immerhin.
Also ZDF da, Fernsehgarten, also da
gibt es noch ein Foto, auf jeden Fall mit hier mit Thomas Anders. Habe ich eins gemacht, ich weiß noch, und dann hat einer geschrien, sag mal, Thomas, wo ist denn hier, wie heißt der andere?
Dieter Bohlen.
Dieter. Wo ist denn der Dieter? Dann hat er nur geantwortet, da wo der Pfeffer wächst. Das fand ich auch eine sehr gute Antwort, ehrlich gesagt.
Ja. ZDF Fernsehgarten, das ist doch hier mit Andy Borg, oder nicht?
Ja, das ist, als wir damals waren, da war auch Nicole. Ein bisschen Frieden, die war auch. Also das war schon sehr eigenartig, muss ich sagen. Auch die Uhrzeit ist nicht ganz Rock'n'Roll-mäßig. Nee. Aber man muss es mal gemacht haben. Also,
okay.
Also ja.
Man diskutiert auch immer, ob man jetzt eine Box hinstellen darf oder nicht. Also eine Gitarrenbox darf man eigentlich gar nicht.
Haben die nicht. Und die fragen bei uns immer gleich, ob das auch ein großer Ampeg sein muss für den Bass. Und so, die haben sich schon daran gewöhnt, dass wir das ohne Box ungern machen.
Irgendwie. Das ja, aber ihr macht doch das doch als Playback-Auftritte, ne? Oder?
Ja,
das ist immer voll Playback.
Und die Kulisse ist einfach der Traum, muss man einfach mal sagen.
Ich finde schon auch.
Also,
Ich habe mit meinem Bruder während Corona da gespielt, da haben sie kleine Luftballons an die Sitze gebunden, damit wir das Gefühl hätten, da sitzt irgendwer.
Wie ist das denn überhaupt als Musiker Playback zu spielen? Also als Sänger, das ist ja natürlich ein Schauspiel, aber wenn so ein Gitarrist da so tut, als wenn er da an die Saiten zupft und so, ist das nicht ein bisschen, ist das sehr beknackt oder geht das?
Also bei so TV-Shows finde ich das absolut super, weil du kannst dich vorher weghämmern. Wenn du zum Beispiel bei Stefan Raab spielst oder bei TV Total, musste man live spielen und wartet man den ganzen Tag, macht irgendwie morgens Soundcheck und dann nachts irgendwann um 23:30 spielt man dann. Es ist dann echt zäh, da live gut abzuliefern. Und es klingt auch immer scheiße im TV. Deswegen bin ich ein großer Fan von Vollplayback-Auftritten.
Ja, oh, tatsächlich?
Theoretisch ja. Praktisch gesehen kann es auch in die Hose gehen. Also wir haben auf der IFA in Berlin gespielt. Wir sollten ja Kick It Out spielen. Ja. Habe ich gerne erzählt. Die Story erzähle ich immer wieder gerne für alle, die sie noch nicht kennen. Und der Song fängt an. Und was kommt? Ich bin ein bayerisches Cowgirl von Niki. Und wir haben ihn durchgespielt.
Ja, weil die in der Redaktion, die haben sich da irgendwie nichts bei gedacht. Die haben halt auf läuft und dachten sich, naja, funktioniert schon alles.
Dass ich dann, irgendwann ist es ihnen aufgefallen, aber da waren wir schon mittendrin im Song und waren schon wild am Posen und so. Und irgendwann kam dann Rainer vom Schlagzeug, mein Bruder hat ihm 50-Mark-Schein gegeben. Damals gab es noch die D-Mark und Rainer ist dann gegangen und wieder weitergemacht. Und ein legendärer Auftritt.
Das muss ich dann mal suchen. Gibt es das bei YouTube? Ich muss das machen.
Ich weiß auch nicht. Das habe ich mir auch gerade gefragt, ob es das irgendwo als Aufnahme gibt.
Weil ich habe auch mal gesucht, es gibt leider auch nicht. Es gibt eine Aufnahme von Andy Borg aus dem Fernsehgarten, wo er beim Playback singen über so einen Blumenkübel stolpert.
Ja, die habe ich auch schon mal gesehen.
Und einfach weiter singt und sich kaputt lacht und einfach weitermacht irgendwie. Wirklich sehr professionell, sehr lustig.
Apropos über was drüber stolpern, gibt es eine schöne Geschichte von Henning Rümenab von den Apes. Der hat ja irgendwie vor 2 Platten mal mit uns co-produziert, ein Album. Und da kam das dann noch raus, dass er mal irgendwie bei dem FM4-Festival in Österreich hier Open Your Eyes das Intro gespielt hat und dann locker rückwärts gelaufen ist, aber an der Monitorbox hängen geblieben ist. Und dann lag er halt wie so ein Käfer auf dem Rücken und kam nicht mehr hoch. So ein bisschen hier, da ist der Spinal Tap-Effekt, wo dann der Backliner ihn wieder hochheben und er musste weiterspielen und so. Das gibt's sogar auch im Netz, das ist sehr, sehr lustig.
Ja, ich finde auch, ich meine, wir versuchen immer alle professionell und perfekt zu spielen und totaler Quatsch, worüber unterhalten wir uns, über den ganzen Mist, der passiert ist. Das, was nicht funktioniert hat.
Das ist auch am interessantesten.
Ja, ne, eigentlich ja. Ich habe auch gerade jetzt über die Autokonzerte, die wir letztes Jahr gemacht haben, und da war ja der eine lustige Punkt, dass wir Kick It Out gespielt haben und wir fangen an Kick It Out und dann sollen ja die gezählt Rainer 4 ein und fängt an zu spielen dann. Und dann zählt keiner 4 ein, weil Rainer saß nämlich schon bei seiner Freundin im Auto, weil er wollte uns mal gerne hören, wie wir im Radio klingen und hatte vergessen, dass wir ja noch Kick It Out spielen. Und dann kam er dann quer durch die Autos gerannt irgendwie wieder auf die Bühne, und damit wir Kick It Out spielen konnten. Und diese Szene wird wahrscheinlich, werde ich wahrscheinlich noch auf meinem Sterbebett erzählen.
Ist auf jeden Großes Fall Ding. Eine Geschichte wert, ja.
Eine andere Geschichte kommen wir jetzt zu. Wir fragen hier jeden unserer Gäste immer nach seinem wichtigsten Rockalbum.
Na, ich bin ja ein bekennender und großer Scorpions-Fan, zumindest gewesen. Früher habe ich es sehr intensiv verfolgt und auch bis zur World Wide Live alles auf Vinyl.
Wow.
Das war halt irgendwie gerade die World Wide Live-Platte, was glaube ich auch immer noch das dritt erfolgreichste Live-Album aller Zeiten ist. Die hat sich 7 Millionen Mal verkauft, die Platte. Da gibt's halt das Doppelvinyl, ne, machst du, klappst du auf und da ist innen so ein Foto drin, von der Bühne runtergeschossen. Das war immer so meine Motivation, sagen, boah, geil, das muss so ein geiles Gefühl sein. Ich muss auch Rockmusiker werden. Und ich finde auch, also die haben mich schon sehr beeinflusst, die Scorpions, auch musikalisch und vom Songwriting her. Die haben auch viele Nummern, wo halt quasi so Riff-Thema und dann kommt die Strophe, die relativ low ist so, und dann rockt's hinten wieder in den Stadionhymnen so raus. Und das hat mich schon sehr beeinflusst auf jeden Fall musikalisch.
Wie alt warst du da, als das rauskam, Worldwide Live? Na gut, 78 kam das raus.
Irgendwie sowas, ja. Ich bin 72 geboren.
Ja. Ja.
Ich hatte meine allererste Band, die hießen The Lions. Wir hatten so eine Holz Explorer, also so einen Gibson Explorer nachgebaut und ein Umhängekeyboard, damals wegen Nena und so. Und wir waren ein Trio, so, ne? Und dann noch aus Pappe so ausgeschnitten Bassdrum, wo dann das Logo drauf war, so. Und das lag dann auf so einem kleinen Stühlchen und Tisch, und da hatten wir so Kissen liegen für den Schlagzeuger, und dann haben wir so gepostet zu den Songs und hat auch so diese klassische Discolampe, was früher so gab.
Keine Tennisschläger?
Nein, wir hatten so richtige Holzgitarren und so.
Wow. Ja, siehst du, aber das ist der Fortschritt. Wir waren halt jünger, wir sind älter. Ich meine, wir mussten noch Tennisschläger nehmen.
Das war wirklich die dritt erfolgreichste Live-Platte. Und die zwei waren die Amigos oder was?
Nee, es war eine Zeit lang das zweiterfolgreichste. Also Peter Frampton Live ist immer noch das erfolgreichste Live-Album aller Zeiten. Ja. Und dann kam nicht die Scorpions.
Nicht die Purple Made in Japan?
Nee, ja, und dann, das ist halt das Komische. Ich weiß halt nicht, welches jetzt das zweite ist. Also ich habe auch gelesen, es ist jetzt das dritt erfolgreichste.
Ja. Die Amigos, Freunde, die Amigos. Ach, die so klingen live wie auf Platte.
Aber Peter Frampton ist immer noch der erfolgreichste, ja, mit dem Live-Album.
Diese Platte.
Hammer, aber ne?
Ich finde es auch immer erstaunlich, wenn man nur über die Scorpions spricht, dass viele die immer noch so ein bisschen belächeln, wo ich so denke, ey, das ist eine der erfolgreichsten deutschen Exportbands.
Ja. Die erfolgreichste eigentlich, ja.
Und also ich warte ja immer noch auf diesen Tag, weil es gab ganz früher mal von MTV, als sie noch Musikvideo war. Und MTV Icon und Tribute 2, dann so Sendungen, wo dann quasi ganz viele Musiker die Band gehuldigt haben. Und ich stehe an erster Stelle, wenn es darum geht, so ein Tribute-Konzert zu machen für die Scorpions.
Das kann ich jetzt nur unterschreiben, und zwar im Namen von meinem Bruder, der übrigens auch Thorsten heißt, ja, der sagt das, glaube ich, seit 10 Jahren. Ja. Der sagt irgendwie, Deutschland ist blöd. Überall gibt es Bands, die gefeiert werden. Amiland ist da ganz weit vorne für ihr Lebenswerk und für das, was sie machen. Man kann ja sagen, ich mag die Musik der Scorpions nicht. Ja. Ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, ich bin der größte Fan aller Zeiten. Ja. Ich mag es schon, aber was ich auf alle Fälle mag, ist, dass sie das gemacht haben, was sie gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Und dafür muss man diesen Jungs einfach Respekt zollen. Ja. Und MTV Icon ist eigentlich nichts anderes gewesen, als einer Band für ihr Werk Respekt zu zollen. Und ich fände das schön, ja, wenn dieses Ländchen Deutschland ja auch in der Lage wäre, diesen Bands, die sie hervorgebracht haben und die weltweit renommiert und einen Riesenerfolg hatten, wie die Scorpions, und das haben sie immer noch, ja, den Respekt zu zollen, der ihnen gebührt. Und deswegen fände ich die Idee total gut und unterstütze diesen Vortrag.
André, wäre das nicht was für Radio Bob?
Radio Bob Icons, oder?
Ja, zum Beispiel.
Da Happy ist dabei auf jeden Fall.
Ja, ich gebe das, mal weiter. Jo.
Gib das mal weiter.
Aber
niemand pfeift so schön wie ich.
Stimmt, aber glücklicherweise haben wir nämlich bei Won't Forget zuerst gepfiffen. Also wir wollen hier darauf hinweisen, also wir die ersten Pfeifen waren in diesem Musikgeschäft. Die Scorpions kamen später erst.
Was war mit Ilse Werner?
Ilse Werner,
die erste Pfeife. Ja, genau.
Ja, immer, also tatsächlich, wenn wir in Hannover spielen, Dann machen wir auch immer zum Abschluss oder irgendwann mal machen wir die Pyramide, also die klassische, ne? Kennt ihr die?
Ja, haben wir auch mal gemacht, ja.
Was ist das? Also, machen wir nicht mehr.
Bass, Gitarre stehen so nebeneinander mit so ein bisschen gespreizten Beinen und der Sänger steht so oder Martha steht oben drauf und dann spielen wir Rock You Like a Hurricane. Das ist immer der Abschluss in Hannover.
Ich sag nur, wir sind 6 und ich wiege knapp 97 Kilo. Das macht keinen Sinn für die Jungs.
Und ich habe tatsächlich, ich habe es auch in der Sendung erzählt, ne, die Leute sollen halt, wenn sie neue Platten kaufen, sollen sie doch mal bei ihrem Plattenladen anrufen und fragen, ob man die vielleicht auch bestellen kann, ob sie geliefert werden können. Und ich habe mir die neue Foo Fighters Platte gekauft, jetzt bei meinem Plattenladen in Hamburg. Habe ich auch nachgefragt, ob sie die mir schicken könnten und sowas. Ja, ist ja klar. Dann habe ich kurz mal geguckt, was die da so noch haben, so gebraucht und so. Und dann habe ich mir doch für 12 Euro die Worldwide Live mitbestellt.
Siehste.
Weil du mich drauf gebracht hast, Thorsten. Aber sie kommt morgen leider. Ich wollte sie hier noch hochhalten. Aber wie alt warst du denn, als du das für dich entdeckt hast? Das wollte ich noch mal wissen.
Ja, relativ jung, wie gesagt. Ich hatte früher schon diese Luftgitarrenband. Und mit 14 habe ich dann angefangen, in einer so einer Coverband zu spielen. Wir hatten auch aber schon eigene Stücke damals auch. Aber natürlich, witzigerweise von dieser Band gibt's noch einen, der Keyboarder, der damals schon sehr gut war, der auch dann ein professioneller Musiker, zwar Tanzmusiker geworden ist, aber trotzdem damit seine Brötchen verdient. Und ich, wir sind die einzigen beiden, die quasi ins Musikbusiness gewechselt sind damals.
Okay. Und der ist bei den Amigos jetzt wahrscheinlich.
Genau, sowas ähnliches. Die Ulmer Amigos. Und mein Vater hat mich da irgendwie jede Woche dann zur Probe gefahren. So, das war also schon relativ früh klar, dass ich irgendwie da musikalisch in Bands spielen möchte. So.
Das war bei mir auch so.
Ja.
Sag mal, als ihr angefangen habt, ne, da habt ihr was gemacht, was wir nie gemacht haben. Ihr habt irgendwie an einem Contest teilgenommen.
Richtig. Damals hieß das noch Baden-Württemberg rockt. Das war von SDR3, nicht SW, sondern SDR3, der Süddeutsche Rundfunk. Die sind irgendwann mal fusioniert und damals war das noch SDR3 und wir haben den Vorentscheid verloren, beziehungsweise sind nur Platz 2 geworden. Und dann hatten die aber, sind wir noch ins Finale reingerutscht, weil irgendeine Band abgesagt hat. Und dann sind wir als bester Zweiter sozusagen da rein und haben den Titel geholt. Haben alle natürlich gekotzt. Aber für uns war das ganz gut.
Hat das gebracht im Nachhinein?
Absolut. Also damals war ja der Schirmherr, wie heißt denn der vom SWR, der mittlerweile der Musikchef.
Bei Gregor Friedl.
Egal. Der war damals so der Schirmherr von dem Ganzen und wollte, dass wir mit Dieter Falk dann produzieren.
Oh.
Also eher so Pur-Ecke und dachten wir so, passt nicht so ganz. Dann haben wir da uns dagegen entschieden und dann sind wir aus diesem Programm rausgeflogen. Aber wir sind dann in die Rockstiftung gekommen und es war quasi der Vorläufer von der Pop-Akademie in Mannheim. Haben die quasi Bandförderung gemacht und Coachings und da hast du dann irgendwie professionelle Hilfe bekommen. Udo Dahmen war damals auch dabei. Und da waren wir quasi die erste in der ersten Rockstiftungsrunde dabei und da wollte uns dann Sina Farshid zu Epic holen. Damals noch Jörg Hacker und so und der große Seligmann, ne? Also Sina, der Selig gesigned hat. Und wir hatten Head of Agreement alle schon fertig und haben dann mit Wolfgang Stach produziert, der die Apes auch produziert hat. Und dann wurde aber irgendwie alles Signing-Stop und das Label eingestampft und wir hatten keinen Deal mehr. So.
Genau, das hätte ich mir auch die Frage gestellt. Was ist da passiert damals?
So war das. Und dann haben wir uns einen Bassisten rausgeschmissen und einen Schlagzeuger, zwei neue Leute reingeholt und haben bei der BMG unterschrieben. Der Rest ist Geschichte.
Ja. aber wie kann sowas für ein Laien, das waren jetzt so sehr viele Namen, die da fielen und sehr viel so ein Insider-Gespräch, so genau. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Ihr macht alles fertig, ihr nehmt was auf, ihr plant, man steht hinter euch und dann lässt man euch plötzlich fallen und es ist plötzlich nichts mehr da. Hat man denn nicht vorher da was unterschrieben und die Gegenseite auch?
Nein, eben nicht. Also wir haben das Head of Agreement, sozusagen, also diesen Vorvertrag vom Plattenvertrag schon verhandelt. Wollten ihn unterschreiben, das war dann irgendwie kurz vor Weihnachten und dann war aber erstmal Weihnachtsferien und im Januar hieß es dann, nee, wir unterschreiben nicht mehr, weil wir haben Signing-Stopp. Wir dürfen nichts mehr unter Vertrag nehmen. Und dann standen wir halt wieder da.
Das ist wahrscheinlich meistens, wenn irgendein großer Künstler so viel Geld verbraucht hat, dass nichts mehr für die Kleinen da ist, oder?
Naja, oder die auch schon die Zeit, wo die ganzen Labels allmählich dicht gemacht haben und sich gegenseitig aufgekauft haben. Ne? Es gibt ja jetzt eigentlich nur noch zwei große, glaube ich, am Ende, die übergeblieben sind. Und Sina war damals Sony, glaube ich, auch, ne? Sony Frankfurt. Sina Farshid, weil den Namen, den kennt man. Das war damals so ein ziemlich bekannter A&R damals. Der hat auch Stoppock damals unter Vertrag genommen für Sony.
Super Typ auf jeden Fall. Auch ein paar legendäre Geschichten mit dem erlebt. Aber ja, genau, es war eben das Sublabel von der Sony Epic Records. Das gibt's jetzt auch wieder. Haben sie jetzt vor ein paar Jahren wieder gelauncht. Und ja, so war das. Und dann sind wir eben zum Glück bei der BMG gelandet.
Und welche Zeit lag dazwischen? Also wie schnell ging das? Ein Jahr. Und ist das so ein Ding, was einen beflügelt und sagt, ey Leute, jetzt erst recht, oder ist man da erstmal am Boden zerstört?
Na, ich meine, zwei haben dann irgendwie das Handtuch, beziehungsweise einer hat das Handtuch geworfen, der andere haben wir rausgeschmissen. Der eine hat dann bei den Aufnahmen festgestellt, dass er einfach nicht das Zeug dazu hat, und der Schlagzeuger sagt, das kann er nicht, er ist da nicht gut genug. Dann haben wir uns eben Jürgen Stiele geholt aus Ulm, der damals beste Schlagzeuger, immer noch. Und dann kam halt ein Bassist dazu. War eine lange Suche, den zu finden. Und wir haben dann aber nicht mehr mit Wolfgang Stach weiter produziert, sondern sind dann in Münster gelandet bei Ralf Quick, der auch den Prinzipalstudios damals war, die H-Blocks produziert. Da waren wir 4 Monate lang und haben unser Debütalbum aufgenommen.
Oh mein Gott.
Parallel mit Sub 7 damals.
Ja, Daniel Wirtz.
Da haben wir Daniel kennengelernt. Es war irgendwie 2000, im Jahr 2000 waren wir da ja gute 4 Monate im Prinzipalstudio und haben da unsere Platte aufgenommen.
Alter Schwede, 4 Monate.
Und jetzt nehmt ihr da euer Album auf, Furies, ne?
Ja, wir sind durch.
Ja,
wir sind
oder ihr seid ja durch, ja, aber ich habe da jetzt auch aufgenommen. Genau.
Ja, aber schönes Studio. Vincent.
Schön, das genau. Super. Und in der letzten Sendung, dem letzten Podcast, die man sich ja auch noch anhören kann, hat Ingo von den Donuts her erzählt, dass er damals da aufgenommen hat, auch das erste Donuts-Album, da war euer jetziger Produzent noch Praktikant.
Genau, Vincent. Ja.
Genau, zu unserer Zeit auch. Genau.
Ja, ich meine, wir haben mehr gemeinsam, als wir immer denken die ganze Zeit.
Sag mal, das erste Album bei BMG, was war das? War das Supersonic Speedshot, oder?
Genau.
Okay, ne? Und das war auch theoretisch auch die Durchbruchssingle, oder? Dann ging's los, oder?
Richtig, also wir haben, das Album war fertig und wir haben dann erst so eine EP veröffentlicht im Oktober 2000. Und dann gingen wir auf Tour, halt so ein bisschen Clubtour, und dann haben wir auch dann eine Support-Tour gespielt mit Queens of the Stone Age und Monster Magnet. Wow. Die haben so eine Co-Headliner-Tour gespielt. Und es war auch legendär. Damals war Josh Homme noch dabei der Nick, der Bassist bei den Queens. Und da hatten wir auch eine gute Zeit. Und dann kam am 19. Februar, vor 20 Jahren, kam die Supersonic Speed-Platte raus.
Jubiläum.
Genau, wir haben dieses Jahr 20 Jahre Supersonic Speed Jubiläum.
Gibt es denn auch eine limitierte Sonderauflage mit irgendwelchen Gimmicks oder so, oder spart ihr euch das?
Boah, ich bin da leider zu spät drauf gekommen, dass es 20 Jahre ist. Also, aber das Jahr läuft ja noch. Also die Titelexklusivität ist auf jeden Fall abgelaufen. Wir könnten alles nochmal neu aufnehmen und auf unserem eigenen Label rausbringen. Ah. Denke ich mal noch drüber nach.
Ich wollte mal fragen, was ist denn mit den Aufnahmen geworden, die ihr mit Stach gemacht habt? Gibt es die noch? Vielleicht wäre das ja auch mal eine Idee.
Die gibt es noch, aber zum Teil haben wir die Sachen halt auch nochmal neu aufgenommen und umarrangiert und so. Ja, so war das.
Außerdem habt ihr ja eine neue Platte gemacht letztes Jahr.
Ganz genau. Und ist gut getimt, nach 6 Jahren Abstinenz und nichts machen, haben wir dann uns entschieden, die Platte direkt im ersten fucking Lockdown rauszubringen.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Für uns waren es nur 15 Jahre, aber dann haben wir gedacht, Mensch, und dann wollten wir noch, aber dann haben wir uns überlegt, weißt du, ich glaube, in den Zeiten, in denen wir gerade leben, sind die Menschen froh, wenn sie irgendwie Musik kriegen, die sie noch nicht kennen oder auf die sie sich freuen können. Und dann haben wir auch gesagt, von Plattenfirma auch gesagt, hey, wisst ihr was, Jungs, lasst uns das Ding rausbringen. Wer weiß, wann wir es rausbringen können, dann tun wir es jetzt gleich.
Ja, wobei ihr, glaube ich, ja gar nicht davon ausgehen konntet, dass dieser Lockdown so lange dauert. Ne? Ihr habt ja, wann kam das Album raus? Das war ja, glaube ich, im März schon.
Ne, 10. April.
Im April, genau. Da war es ja gerade erst so ein Monat, gab es ja erst so einen Monat diese Pandemie. Da habt ihr wahrscheinlich noch damit gerechnet, am Ende des Jahres mit dem Album auf der Bühne stehen zu können, oder?
Richtig, wir hatten die Tour ja sowieso schon für November geplant. Und dann dachte man ja auch gar nicht, dass es sich so lange hält. Und das Gute war ja aber, dass wir quasi, also das war eine Woche, bevor das Album rauskam, haben die alles dicht gemacht. Unser Vertrieb war im Homeoffice. Der Vertriebs-Webshop hat nicht mehr funktioniert. Also die ganze Online-Geschichten, was sie verschicken sollten. Und einer dieser größten Internethändler, der ganz viele Sachen umschlägt mittlerweile, der hat ja nur noch Hygieneartikel und relevante Sachen verschickt. Das heißt, unser Album war irgendwie nach drei, vier Stunden ausverkauft bei denen.
Oh.
Und die hatten zwar genug Einheiten, aber es war im Lager und es hat keiner mehr sozusagen verschickt. Also unser Album war direkt ausverkauft. Und hat man dadurch halt einfach nicht viel verkaufen können, weil Scheiße. Konnte auch keiner in irgendwelche Läden gehen, die waren alle dicht.
Ja.
Natürlich das richtige Momentum erwischt auf jeden Fall für die VÖ.
Dafür ist aber das Video sehr schön geworden, finde ich. Das ist echt lustig.
Das war halt auch so ein Ding. Wir wollten eigentlich im März das Video drehen und hatten dann auch schon Location in Berlin, alles Videoregisseur, alles am Start. Und einen Tag bevor, also wir wollten samstags drehen und freitags wurden die tschechischen Grenzen zugemacht. Und Martha hätte zwar noch ausreisen können, aber dann hätte sie erstmal 2 Wochen in Quarantäne müssen, wenn sie zurückkommt. Okay, dann haben wir den Videodreh abgesagt und dann, was machen wir jetzt? Dann blieb nur diese Möglichkeit.
Ihr habt Home-Videos aufgenommen, ne? Jeder für sich.
Ganz genau, jeder, was man halt so, damals ging es ja noch rum, so die lustigen Videopandemie, Tag 1, Tag 2, was man so macht, durch die Wohnung joggen und keine Ahnung.
Als es noch lustig war, ja. Mhm.
Na, bevor wir jetzt noch tiefer in die Corona-Kiste greifen, gibt es eins, was mich total interessieren würde. Und zwar, nach Supersonic Speed kam Beautiful Morning, aber dann kam The Weight of Circumstances, was theoretisch ein Album ist, was ich, wenn ich das richtig gelesen habe, Christoph recherchiert, wild, ja. Und da steht drin, Songs schreiben in Schweden, produzieren in den USA und beenden in Dänemark, ja. Und veröffentlichen in Deutschland vor allem erstmal. Also, Finde ich schon, wie lange habt ihr gebraucht? Warum habt ihr euch entschieden, das so zu machen? Und wie war das?
Wir waren ja bei der zweiten Platte schon in Schweden. In Dänemark, nicht in Schweden, wir waren in Dänemark, bei der dritten Platte. Und das war, weiß ich noch, wir waren nach Supersonic Speed waren wir ein Jahr lang auf Tour, haben ungefähr 150 Shows gespielt in dem Jahr. Und dann haben uns 6 Wochen eingeschlossen und ein neues Album geschrieben. Das war um September rum. Ich weiß noch, dass wir bei 9/11 da in diesem Haus waren gerade draußen im Cricket gespielt haben. Und plötzlich kam unser Produzent und sagte, hey, komm mal rein, hier ist irgendwas passiert. Das weiß ich noch. Und dann waren wir erstmal alle geschockt, haben das aber dann halt die Platte fertig gemacht natürlich. Und dann ein Jahr später waren wir dann wieder zum Songschreiben in Dänemark. Und da war aber gerade Avril Lavigne total am Start mit Complicated. Und unsere Plattenfirma fand es eine super Idee, mit denen einen Deal zu machen, dass sie da Happy produzieren. Also The Matrix, dieses Produzententrio. Und dann sind wir halt nach L.A. geflogen, um da im House of Blues Studio die Hälfte des Albums aufzunehmen. Das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Und hing dann eine Weile in Hollywood rum, haben dann auch noch den Chef vom Sheraton Hotel kennengelernt. Das ist der Mann von Elke Sommer, falls das noch jemand kennt.
Von den Winnetou-Filmen, ja.
Und da waren wir dann auch mal eingeladen bei denen zu Hause irgendwie zum Abendessen und so, auch ein legendärer Abend. Und den Rest haben wir dann mit Ralf Quick aufgenommen, in Dänemark wieder. Nee, oder in Schweden, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall auch in Skandinavien. Und zum Mixen ist dann Jürgen, unser Schlagzeuger, nicht wieder zurück nach L.A. Und es wurde dann in L.A. gemischt. Also wir haben da ein bisschen CO2 ausgestoßen auf jeden Fall bei dem Album.
Ja, und die ein oder andere Marie geht da ja auch flöten dann, ne?
Ja, wir hatten einen Künstler-Exklusivvertrag, das war nicht so schlimm, aber...
Okay, ja, dann geht's.
Aber war das erfolgreichste Album, was die Chartplatzierung angeht, eure Karriere bis dato, oder?
Auf jeden Fall, ja. Ich weiß noch, als die Trends kamen von dem ersten, also da war, glaube ich, auch, war das jetzt Deutschland sucht den Superstar oder sowas? Irgendeine so eine Fernsehsendung war zeitgleich, gerade kam die raus mit ihrer damals dieser Compilation, wo die ganzen gecasteten Leute mitgemacht haben. Und wir hatten beim ersten Trend 1.
Oh.
Und wir hatten wir haben halt so gefeiert und dachten, die in der Redaktion denken sich jetzt, who the fuck is Die Happy? Weil die dachten wahrscheinlich, sie hätten die Nummer 1, aber beim ersten Trend hatten wir die 1. Und dann ist es, glaube ich, auf 6 oder so gechartet, ne?
Mhm. Ja. Aber 6 damals war eine Menge. Also wenn man das nehmen würde, was ihr damals mit 6 verkauft habt in der ersten Woche, dann würde das heute machen, dann hättet ihr die 1.
Hättest du die 0 heutzutage. Ja, die 0 hättest du.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, da haben wir irgendwie, Mann.
Cool. Ja, aber ihr habt eben auch unglaublich viel gespielt die ganzen Jahre, ne? Ich meine, das zieht sich ja wie so ein roter Faden bei euch durch, dass ihr live immer unterwegs wart.
Auf jeden Fall. Wir haben ja 2014, glaube ich, 2012 haben wir das 1000. Show gefeiert, die 1000. Show. Bei uns zu Hause in unserer Heimatstadt Ulm im Roxy mit ganz vielen Gästen.
Sag mal, eine Frage. Roxy, ist das der Laden mit dieser langen Treppe?
Genau.
Ja, ich erinnere mich.
das auch haben eher auch so unser so ein Wohnzimmer halt, weil es ja unsere Heimat und Heimatstadt ist und da wir halt auch öfter mal CD-Release-Partys gefeiert hatten und so. Und ich weiß noch, als es damals gegründet wurde, das ist ja ein e.V. gewesen, die haben zur Wintersaison gestartet, schlauerweise, und haben dann die ganze Kohle, die sie von der Stadt bekommen haben, erstmal alles verheizt. Weil es halt auch nicht gedämmt war und dann irgendwie im Frühjahr standen sie da, okay, wir haben keine Kohle mehr, wir müssen erstmal irgendwie Geld einsammeln. So. Aber hat sich jetzt lange gehalten, die glaube ich gibt es jetzt auch schon seit über 30 Jahren.
Dann. Ist auch immer noch an dem Platz oder was? Weil ja. Ich kriege nur mit, dass hier, wie heißen die denn, so eine Truppe aus Ulm, die spielen da gerade, die machen gerade so eine Show jetzt, eine Online-Show. Ah, fällt mir der Name gerade nicht ein.
Aber egal. Ich finde, die ganze Kohle verheizen, schon mal geil, weil es einfach, ich meine, man denkt normalerweise was anderes, um dann hinterher zu sagen, wir haben keine Kohle mehr, das finde ich auch total cool. Ja,
stimmt. Aber bei all dem Erfolg, wie, oder auch bei dieser internationalen Aufnahmeart und Weise eurer Platten, wie international waren Die Happy immer unterwegs und erfolgreich?
Na, europäisch waren wir, also wir waren in Spanien unterwegs, wir haben in Portugal eine Tour gespielt, Tschechien natürlich, dann hier und da mal in Luxemburg und in den Niederlanden, aber nach Skandinavien hoch haben wir es, glaube ich, nur einmal geschafft, nach Kopenhagen. Und in Osbrock leider gar nicht, was ich echt sehr bedauere.
Hm. Und wir haben ja auch schon mit Matzen gesprochen, die haben ja für Sebastian Matzen war ja auch schon zu Gast bei uns, die haben ja fürs Goethe-Institut in Amerika gespielt, Fury haben eine Tour in Amerika gespielt, die Donuts haben in Amerika gespielt. Die Happy?
Ich dachte immer, das ist daran gebunden, dass man Deutsch singen muss.
Nee, wir haben das nicht, wir haben unsere Tour auch nicht mit dem Goethe-Institut gemacht. Wir haben unsere Tour mit William Morris gemacht.
Nein, die Donuts.
Matzen
waren unterwegs im Matzen Auftrag.
Matzen waren mit Goethe. Wir haben richtig, wir suchen ja ein amerikanisches Signing. Die Amis haben uns ja gesigned irgendwie mit nach Mono. Und dann haben sie uns rübergeholt. Dann haben wir uns da irgendwie 3 Monate spielen lassen und dann Break und dann nochmal 2.
Genau. Aber die Matzen-Brüder kenne ich ja auch schon sehr, sehr lange tatsächlich. Weil die waren ja damals mit uns als Support unterwegs. Da hießen die Hörsturz, glaube ich.
Ja, Hörsturz, genau, hat er uns auch erzählt.
Und genau, die damals mussten noch die Eltern fahren, weil die noch zu klein, die hatten noch keinen Führerschein. Da haben die uns supported, weiß ich noch. Und da war dann auch, wie heißt denn der Produzent, der Tomte und so macht in Berlin, der super, auch Solokünstler, weiß ich nicht. Und der war auch da in der Band und ist jetzt aber halt auf die andere Seite gewechselt.
Okay, aber ihr habt in den USA habt ihr nicht gespielt?
Nein, leider nicht.
Ah, ich dachte, jetzt kommen auch nochmal so Geschichten wieder, die höre ich immer so gerne. Ah.
Aber ich hatte ja die Idee, vielleicht sollten wir mal so ein Radio Orchid Festival machen. Ich meine, wir kennen uns ja irgendwie dann doch alle über verschiedene Ecken und sind doch viele, unsere Musikszene anscheinend in diesem Land, die Rockmusikszene ist dann doch nicht so groß, wie man vielleicht denken könnte.
Das stimmt, also die ist doch sehr überschaubar, wenn man jetzt halt auch vor allem so lange dabei ist, wie wir alte Dinosaurier, ihr seid ja noch länger dabei als wir. Ich glaube, eure Platte kam raus, die Mono-Platte.
93.
Da haben wir uns gerade gegründet. Ja, also von daher habt ihr noch mal eine Zacke mehr im Rücken. aber klar, also wir sind immer zum Spielen bereit, vor allem nach jetzt so einer langen Zeit Abstinenz auch so. Ja. Ja.
Aber wo du es gerade gesagt hast, Thorsten, wann hast du denn das erste Mal von Fury gehört?
Ach, ja klar, also so die Monoplatte war natürlich schon ein einschlägiges Ding, die halt, glaube ich, auch viele mitbekommen haben. Ja, Radio Orchid und sowas und Every Generation waren schon so die Sachen, die man sich auch schon früh reingezogen hat auf jeden Fall. Und es war aber dann halt auch, als es bei uns losging, so echt eine schöne Zeit und dann diese ganzen Bands und Musiker alle persönlich kennenzulernen und dann sich anzufreunden mit denen, es war auch echt Wahnsinn. Dann plötzlich dazuzugehören. So.
Das ging mir ja auch so. Ich glaube ja auch deswegen, einer der Gründe, warum ich Musiker geworden bin, ist, dass ich Fan von Musikern bin und mir dachte, wie komme ich am besten an die ran, indem ich selber Musiker werde. Das ist die einfachste Methode bei der ganzen Geschichte und es hat ja auch irgendwie funktioniert.
Aber das ist komisch, weil ich habe das nämlich, also ich habe das anders erlebt, weil ich habe mal Udo Lindenberg kennengelernt. Ich bin auch großer Udo Lindenberg-Fan und habe den als Kind immer schon bewundert und habe den dann irgendwann mal getroffen und dann haben wir uns unterhalten und haben uns gut verstanden. Ich meine, wer versteht sich mit Udo nicht gut? Und dann hat er mir seine Nummer aufgeschrieben, hat gesagt, wenn ich in Hamburg bin, Atlantic Hotel, soll ich vorbeikommen, ihn mal besuchen, machen wir was zusammen. So. Und dann haben alle gesagt zu mir, ey, wie geil ist das denn? Du besuchst den zu Hause. Und das habe ich mich aber nicht getraut, weil ich hatte irgendwie Angst, dass diese Distanz, die man irgendwie braucht als Fan, dass wenn die flöten geht, dann kann ich kein Fan mehr sein. Wenn ich den jetzt privat erlebe und den besuche und so, das geht nicht. Und ich habe das mal erlebt, als wir eine Veranstaltung hatten, mal eine große Preisverleihung, war die Tochter von einem alten Arbeitskollegen von mir, war da, hat Autogramme gesammelt von den ganzen Boybands und so. Und dann habe ich ihr Autogrammbuch genommen, bin Backstage gegangen, habe die Backstreet Boys unterschreiben lassen und Blümchen und was weiß ich, wer alles da war. Habe ihr das wiedergegeben und dann hat die sich nicht gefreut. Weil sie hatte alles. Sie konnte da nicht mehr hinterher sein. Das war alles weg. Und das habe ich halt auch ganz oft erlebt, dass wenn dann so Teenager ihre Stars treffen, dann ist dieses, was man anstrebt und was man erleben will und was man erreichen will, wenn das plötzlich passiert ist, dann ist das weg, dann hat man das nicht mehr. Und das fand ich immer komisch. Und deswegen, wenn du sagst, du wolltest dazugehören und wolltest die kennen und so, ich hatte da immer Respekt vor und ich habe dieses Udo Lindenberg-Ding, obwohl ich das hätte machen können, habe ich mich nicht getraut. Ich wollte diese Distanz bewahren. Und das habe ich
nur jetzt mal an.
Und das habe ich. Pass auf, und dann habe ich das Udo mal erzählt tatsächlich, dass ich das irgendwie nicht konnte und nicht wollte und das auch nicht möchte. Und dann hat er gesagt, ja, das kenne ich auch. Mir ging das mal so mit Willy Brandt.
Super. Ja. Ja, das Problem hatte ich ja Gott sei Dank nicht, weil ich bin ja 1,90 Meter groß und dann habe ich mal U2 getroffen und ich habe sie nicht gesehen, weil ich habe immer gerade ausgeguckt, ich habe nur unten gucken müssen, das war mein Problem. Insofern konnte ich sie nicht treffen.
Na, ich habe ja irgendwann mal Jasmin Wagner getroffen, also weil du gerade von Blümchen
ja, musst du aber nur oben gucken.
Ich hatte, damals hatte sie eine der ersten Erotikfotos in der FHM damals, ein bisschen freizügige Fotos von ihr, also so nicht nackt, aber doch sehr sexy Fotos. Die hatte ich dann überall mal auf meiner Gitarrenbox und irgendein Pedalboard und so einlaminiert. Ups. So ein bisschen aus Spaß, ne, weil ich halt, aber ich fand sie auch tatsächlich heiß. Und dann haben wir die mal kennengelernt bei irgendeiner Sendung und ich fand die so doof. Mist. Aber nicht, weil sie doof ist, sondern weil sie auf Ralf stand.
Das ist natürlich das ist
so ein Fluch nochmal. Ja, wollte ich vorhin schon sagen, wenn Träume wahr werden, fangen die Probleme erst an.
Ja, das hat man wahrscheinlich, war das ja auch in den 90ern sehr vermischt alles miteinander, so Pop und Rock und so bei diesen ganzen Bravo-Shows und die es gab, ne?
Ganz genau, ja. Also der die Ultimate, RTL Ultimate, was das Super Show und keine Ahnung was das war.
Don't know. Aber ich würde gerne noch mal ganz an den Anfang zurückgehen. Das haben wir so ein bisschen übersprungen, weil Martha ist ja nach Deutschland gekommen, ohne wirklich Deutsch zu sprechen und hat dann wie schnell gleich diese Band gegründet. Das würde ich gerne noch mal wissen, wie das kam.
Naja, ich hatte Abifahrt und habe Martha da auf der Abifahrt kennengelernt, beziehungsweise sie hat mich kennengelernt. Also sie hat mich aktiv angesprochen.
Irgendwo in der Kneipe, oder?
Im Rockcafé damals.
Prag. Ach so,
Rockcafé.
So, okay.
Also nicht Hardrockcafé, sondern Rockcafé, das gibt's immer noch. Da vorne, davor, also wenn du reinläufst, ist so ein ganz legendärer Jazz-Schuppen und hinten ist das Rockcafé. Und da waren wir am Updance und plötzlich hielt mir Martha ein imaginäres Mikrofon hin, so auf der Tanzfläche zu Red Hot Chili Peppers, Give It Away Now. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann einen Tag später bin ich nach Hause gefahren und zwei Wochen später habe ich sie in Prag besucht. Und sie wollte eigentlich studieren, Sprachen und Dolmetscher werden, hat dann nicht geklappt, weil sie kein Sprachtalent hat, weil sie spricht nur 7 Sprachen. Und dann ist sie halt nach Deutschland gekommen, wir waren damals halt auch ein Paar und weil sie wartet ein Jahr, bis sie dann sich nochmal bewerben kann an der Uni.
Seit dem ersten Abend wart ihr ein Paar, oder?
Das hat sich dann entwickelt. Also wir fanden uns damals an dem ersten Abend schon sehr toll und so. Haben da auch schon uns geküsst. Und dann hat sie das so halt ergeben. Und ich hatte damals schon aus der Schülerband raus entwickelt, die Band Die Happy. Und wir hatten quasi Bass, Schlagzeug, Gitarre, aber noch keinen Sänger gecastet. Wir hatten ganz viele Leute, die wir ausprobiert hatten. Und dann kam halt Martha und ich sagte, ja, die singt. Ja, alles klar. Und dann habe ich die da im Proberaum mitgeschleppt und die Jungs waren, okay, alles klar, die kann das.
Die singt, ja.
Hat er sie denn zu Hause auch schon gesungen?
Unter der Dusche tatsächlich, aber sie wollte ja nie mit dem Musikbusiness was zu tun haben, weil ihr Vater ist ja ein sehr berühmter Rockmusiker. Und war halt ständig unterwegs und sie wollte das halt nicht, weil sie ein Familienmensch ist und so, die wollte immer Familie und sagte, ey, ich habe keinen Bock, dass ich auch dann irgendwie ständig unterwegs bin und ich will eigentlich damit gar nichts zu tun haben. So.
Ihr habt die erste Demo, habe ich gelesen, aufgenommen, auch bei Marthas Vater, ne, in Tschechien.
Ganz genau. Unsere, die ersten, also wir haben 2 EPs und ein Album gemacht bevor wir dann Major Deal hatten bei der BMG. Und das haben wir in Tschechien aufgenommen, alles bei ihrem Vater im Studio.
Ja. Wie hieß die Band, bei der der gespielt hat?
Die heißt Olympic. Oder Olympic, wie die Tschechen sagen. Es gibt, glaube ich, keinen Tschechen, der den nicht kennt. So, das ist so ein bisschen der, eine Mischung aus Peter Maffay und Udo Lindenberg. So.
Ja.
Auf jeden Fall immer noch, also ein wahnsinnig guter Gitarrist, super Sänger und ganz tiefe, rauchige Stimme und so. Und die feiern jetzt, glaube ich, dieses Jahr 50 Jahre Jubiläum oder so. I don't know.
Naja, gut, das ist mit der Zeit, ne?
Müssen wir da ein bisschen schrauben, Christoph.
Das kriegen wir auch noch hin. Sind doch nur noch 15 Jahre, das kriegen wir schon auch noch hin.
Und mittlerweile gibt es ja auch keinen Tschechen mehr, der Martha nicht kennt.
Inzwischen ist sie tatsächlich da zum Superstar avanciert. Ja, die hat ja auch ganz viele so Jury-Jobs gemacht, so wie Tschechoslowakei sucht den Superstar. Haben die Tschechen und die Slowaken zusammen eine Sendung gehabt. Und dann auch The Voice war sie in der Jury. Und da kommst du nach Prag, kannst mit ihr keinen Meter laufen, weil jeder sie immer anfragt, ja, Foto Jandova, so. ist dann auf Bussen drauf und irgendwie großen Billboards und sowas. Ja, die ist schon echt ein Superstar inzwischen dort.
Es hat angefangen, 2014 ist sie zurückgegangen, oder? Und wurde sie schwanger. Und dann war sie erstmal weg, oder?
Ja, die ist früher zurückgegangen. Pass auf, 2007 bin ich nach Hamburg gekommen, oder 2007. Und dann war sie, glaube ich, noch ein oder zwei Jahre da. Das ist schon eher so 2009, 2010. Ja.
Wow. Und war das schwierig für euch? Denn die Sängerin ist jetzt hinfort und
ja, vor allem, ihr habt euch auch getrennt, ne? Ihr wart ja auch kein Paar mehr.
Ja, wir waren schon ewig kein Paar mehr.
Ja, ja, ja.
Damals, nachdem wir uns getrennt haben, ist sie dann mit Ralf zusammengekommen, mit unserem Bassisten.
Oha, wie geht denn das? Und nicht Blümchen, das war doch der Blümchen-Typ, oder nicht?
Ja, Ralf ist halt so der Womanizer in so einer Band. Wir brauchten ja jemanden, der hübsch aussieht und nicht nur so abgerockt. So.
Das ist ja ganz schlimm für dich. Erst Blümchen, dann Martha, das ist ja ganz...
Nein, erst Martha, dann Blümchen.
Oder aber so, ich, ja, okay. Also,
man muss dazu sagen, ich habe mich von Martha getrennt.
Wegen Blümchen.
Und sie ist dann tatsächlich nicht zurück nach Tschechien, sondern okay, sie sagte, wir haben schon so viel Energie in die Band gesteckt, das werfe ich jetzt nicht weg wegen der Beziehung und ist dann da geblieben. Und dann hatte sie so ein Jahr Herzschmerz und dann kam Ralf und dann war alles wieder gut für 3,5 Jahre.
Und für dich?
Aber für mich war das super. Wir haben ja damals auch bei meinen Eltern gehaust sozusagen, zu dritt in so einer WG. Weil wir eigentlich nur einen Platz brauchten, wo wir waschen mussten. Weil wir waren dann irgendwie tatsächlich so 250, 280 Tage im Jahr unterwegs.
Wow.
Und mein Bruder hat dann auch immer gesagt, wenn irgendwelche Leute kamen, hey, das ist mein Bruder, das ist seine Frau und das ist ihr Freund. Also, die haben dann auch immer ein bisschen komisch geguckt, aber für uns war das ganz normal. Also so und sind halt alle auch echt eng befreundet miteinander.
Aber
witzigerweise hat Martha dann auch immer so in so Fernsehsendungen immer erzählt, so ja, wie geht denn das als Frau mit so drei Jungs? Und dann sagt sie, ja, das ist mein Mann, weil wir halt auch verheiratet waren. Mein Mann, mein Freund und meine Affäre, so. Also zwei Drittel hat gestimmt, das dritte war immer gelogen.
Uiuiui. Alter Schwede. Und dann war sie wieder in Prag und ihr habt aber trotzdem noch Alben produziert.
Ja, das ging ganz gut.
Das ging ganz gut?
Ja, also von Prag fährst du 3,5 Stunden nach Berlin. Ich brauche auch 2 Stunden von Hamburg. So von daher ist Berlin so relativ zentral gelegen. Und das war ist immer noch unsere Base. So.
Aber dann so 2014, als sie dann fest war, da war es dann irgendwann mal vorbei, oder? Erstmal eine Zeit lang, 4-6 Jahre sozusagen.
Ja, Martha hat ja dann, also die letzte Platte war Everlove. Die sollte eigentlich schon früher rauskommen, aber da wurde sie schwanger. Und hatte dann auch so eine Risikoschwangerschaft, musste viel liegen und konnten wir das Album nicht fertig machen. Musste die Tour verschieben. Und dann kam das auch so holter die Polter ein bisschen raus, das Album. Und danach war sie erstmal Mutter. So, haben wir halt relativ wenig gespielt und so. Und dann, ja, irgendwann mal haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir wieder mal was anpacken. Kind ist jetzt groß genug.
Los genau. geht's.
Und in der Zeit zwischendurch, ihr habt dann irgendwann mal vorher eine Tour mit Burani gemacht irgendwie. Da hast du Burani kennengelernt und dann Ralf und Jürgen spielen ja bei Burani in der Band theoretisch. Und du machst jetzt Produktionsleitung, ne?
Ist richtig, das so? Ganz genau. Also Andreas kennen wir schon sehr, sehr lange. Der kam auch irgendwann mal von Augsburg nach Berlin in den Freundeskreis, weil unser Merchandiser und auch Musiker, Sänger Philipp Volksmund der mit dem befreundet war und hat für ihn schon mit ihm zusammen geschrieben hat. Der hat, kam den Freundeskreis, aber ich kenne den schon echt ewig.
Ich muss mal ganz kurz dazwischen. Andreas Burani ist ja so ein Deutsch-Pop, sage ich mal, ein Hoch auf uns, mag der eine oder andere vielleicht kennen. Genau. Um den geht das hier gerade, ne?
Richtig, genau um diesen Künstler geht es, der die Fußball-WM für uns alle zum betitelt oder musikalisch untermalt hat. Nein, und irgendwann haben die Jungs halt angefangen, bei dem in der Band zu spielen. Das kollidierte dann auch hier und da mal mit der Happy Shows. Und ich war erstmal ziemlich genervt. Aber dann habe ich halt Spaß auch daran gefunden, irgendwie Tour- und Produktionsleitungen zu machen. Und bin da ich fester Bestandteil jetzt auch in der ganzen Crew schon sehr lange bei Andreas.
Ja. Mal die Welt von der anderen Seite betrachten.
Ist insofern auf jeden Fall cool, weil ich kenne natürlich beide Seiten. Ich kenne die Bedürfnisse der Musiker. Ich weiß, worauf man achten muss so als Tourmanager. Und auch die technischen Sachen und Anforderungen sind mir bewusst. Und trotzdem hast du aber auch so eine Art Reiseleitungsfunktion und bist dann trotzdem Ansprechpartner. Zwar ist das nicht so, dass du irgendwie keine so eine richtige Relevanz mehr hast. So. Also du bist schon ein zentraler Dreh- und Angelpunkt in so einer Produktion auf jeden Fall.
Ich finde das aber total super, weil bei uns ist es ungefähr fast gleich.
Stimmt, ja, stimmt.
Wir haben ja einen Tourmanager und Produktionsleiter, also hauptsächlich Tourmanager, der Dirk Sauer, der spielt eigentlich Gitarre bei Ad Guy, ja. Mhm. Und da ist ja gerade mal auch so ein bisschen Sendepause, weil der Sänger macht ja noch so ein kleines Projekt nebenbei. Und aber ich finde es total angenehm, einen Tourmanager zu haben, der weiß, was wir eigentlich wirklich wollen, weil er die ganze Zeit auch weltweit irgendwie unterwegs war mit seiner Kapelle. Das ist irgendwie total stressfrei und wahnsinnig angenehm für uns zu wissen. Ja. Der weiß genau, was wir jetzt denken und wie wir das wollen und genauso geht er mit uns auch um und das macht es echt viel einfacher.
Und er weiß auch, wann wir ansprechbar sind für bestimmte Dinge und wann nicht, so solche Sachen. Das ist immer halt irgendwie, der hat ein sehr gutes Gefühl dafür. Das ist super, ja.
Insofern hat der gute Andreas Glück, würde ich mal sagen.
Ja, finde ich auch.
Er beklagt sich nicht.
Frage ich jetzt mal wieder so als Außenstehender und Laie, das ist so ein bisschen wie in dem Loriot-Film, wo Loriot die Putzfrau fragt, wer denn bei ihr zu Hause sauber machen würde, ob sie eine eigene Putzfrau hätte. Bist du denn auch dein eigener Tourmanager oder macht das wiederum jemand anderes?
Also bei Festivals bin ich tatsächlich mein eigener Tourmanager.
Ja.
Weil das meiste wickelt so ja vorher ab. Und ein guter Tourmanager hat ja also an einem Produktionstag, sage ich mal, nichts zu tun, weil er die Arbeit schon vorher gemacht hat. Ja. Und ich sage jetzt mal, irgendwie eine Flasche Jägermeister und Handtücher auf die Bühne tragen, können wir alles selber.
Was den Job des Tourmanagers ein bisschen schmälert gerade, aber gut.
Ja, das ist tatsächlich dann die Hauptaufgabe. Also wenn bei so Einzelshows, die Reiseplanung ist dann sowieso nicht, dass du zusammen im Bus losfährst, sondern da kommt irgendwie Martha quer aus Berlin und die ganze Crew ist überall in Deutschland verteilt. Man trifft sich da mal kurz, geht was essen, spielt und geht ins Hotel und schaut tschüss. Also da, klar hast du schon noch die ein oder anderen Sachen zu organisieren, aber das kann man gut machen. Aber auf so einer Tour, wo es dann auch um Abrechnung und so geht, das möchte ich dann nicht. Da habe ich dann keine Lust, mich da selber drum kümmern zu müssen, so ja. Auf einer eigenen Tour dann. Was ist wiederum aber für Produktions- oder Tourleitung bei uns auch immer schwer macht, weil ich dann halt auch einen gewissen Anspruch habe und da schon einige verzweifelt sind, weil ich mich immer einmische und so dann.
Ja. Was gibt's denn für Anforderungen dann, wenn ihr irgendwo spielt?
Also gibt's da so ein Rider? So eine richtige Catering-Liste und so,
ja klar. Nee, aber ihr seid ja, oder du musst ja vegan dich ernähren irgendwie, muss ja schon dann auf dem Rider nicht stehen.
Ich möchte das, ja, genau.
Ja. Ja, also, aber es muss ja dann halt irgendwie auch auf dem Rider stehen, dass man da halt irgendwie für sorgt, ne? Oder macht ihr das denn selber alles?
Nö, das schreibt man da schon drauf, so, ja. Aber das ist ja heutzutage jetzt auch keine Zauberei mehr.
Nicht mehr so.
Meistens ist es ja auch gut, tatsächlich, weil die ganzen, sag ich mal, Omnis immer ganz neidisch auf mein Essen gucken, weil das was Spezielles ist und die kriegen meistens Scheiß mit Reis.
Ja. Spaghetti Bolognese.
Ja, aber das ist glücklicherweise auch besser geworden. Also ich bin Gelegenheitsveganer, sonst eigentlich immer vegetarisch. Und das ist ja doch anders geworden. Also ich kann mich erinnern, damals, wir hatten einen Backliner, Paul White, der war schon Veganer vor 30 Jahren. Und wir waren im Osten unterwegs und dann waren wir in irgendeinem Gasthof da in der DDR, in der Ex-DDR. Und er wollte halt was Vegetarisches nur haben. Und dann hat sich die gute Frau gedacht, na gut, dann tue ich ihm was Gutes. Hat ihm ein Käsebrötchen, das war damals das Einzige, was es gab, Salat oder Käsebrötchen. und hat ihm einen schönen Creme-Schmalz unter den Käse gemacht, damit der Junge auch was Anständiges zu essen kriegt, dieser Vegetarier. Was Paul natürlich nicht so richtig gefiel. Und das hat sich ja glücklicherweise doch mittlerweile ganz schön geändert zum Guten, das stimmt, muss man sagen.
Ja, als ich vor 6 Jahren oder über 6 Jahren angefangen habe, mich vegan zu ernähren, war das ja auch noch eine relativ große Wüste da. Und mittlerweile kriegst du an jedem Discounter, haben die ja schon riesige Regalreihen. Das ist schon sehr einfach geworden tatsächlich.
Ist ja auch
und tut mir gut. Also ich fühle mich gut dabei. So. Und meinem Körper tut es gut und meinem Gewicht und allem.
Ja, also mein Körper freut sich auch immer sehr, wenn ich mich konsequent eine Weile vegan ernähre. So auf Tour ist es mir dann oft zu anstrengend. Da bin ich dann meistens vegetarisch. So, oder oft vegetarisch, aber mein Körper freut sich auch mal sehr. Das muss man einfach so, das spüre ich sofort. Und leider ist es ja auch so, dass die Gifttoleranz des Körpers nicht zunimmt, wenn man sich gesund ernährt, sondern ganz im Gegenteil. Der sagt dann auch immer sofort, Alter, bist du bescheuert? Mit was kommst du mir denn hier wieder um die Ecke? So, das ist, ja. Ja gut, aber das ist jetzt, leitet jetzt etwas weg von Radio Orchid und der Musik.
Ja, aber trotzdem, Kai sagt gar nichts zu dem Thema.
Was soll ich denn so sagen? Ich kann doch meinen Freund Christoph nicht in die Pfanne hauen.
Ja, zum Beispiel, das stimmt.
Wenn er also, zu mir kommt zum Schreiben.
Dann aber das stimmt. Oder Fury im Studio ist auch schwierig.
Das also ist schwierig,
dann,
ja.
Das ist, ja.
Also Kai sitzt ja auch in dem ehemaligen Schweinestall.
Also genau, ja. Aber da ist kein Schwein mehr drin. Also bei Schwein bin ich echt so ein bisschen...
schon aufgegessen.
Ich bin so ein Bio-Freund. Ja. Ich gebe, glaube ich, wahnsinnig viel Geld für gute Ernährung aus. Aber ich bin jetzt nicht ein gnadenloser Vegetarier. In der Woche machen wir das einfach so, dass wir eigentlich fast nie Fleisch essen. Aber am Wochenende dann habe ich den Schlachter meiner Wahl, wo ich das Vieh auf der Wiese laufen sehe und dann haue ich mir ganz gerne auch mal ein Steak zwischen die Kiemen.
Das Gute ist ja, in der Gesellschaft, in der wir leben, hat ja jeder die freie Wahl. So.
Genau.
Ja, jedenfalls in der Beziehung. Ja. Naja, ich lebe hier ja im Keller übrigens, habe ich gerade gelesen. Das ist ja, man hat so gesagt, zu dem Thema Homeoffice, die Leute, die jetzt ein Homeoffice haben und sich alle in ihren Keller setzen, sollten mal drüber nachdenken, dass die Radonbelastung im Keller in Deutschland in einigen Teilen sehr gefährlich ist. Und dass die einzige Art eigentlich als Nichtraucher Lungenkrebs zu bekommen ist im Homeoffice im Keller.
Hattest du nicht gerade eben noch gesagt, wir bewegen uns weg von Radio Orchid?
Ach ja, genau.
Mit was kommst ja, okay. du denn jetzt hier?
Genug, Radon Orchid.
Mann.
Ja,
also, ja, pass auf, ich würde gerne noch mal wissen, Thorsten, du hast schon erzählt jetzt irgendwie, dass sehr viel mittlerweile sich ja auch anderes ergeben hat für dich. Du produzierst ja auch selber andere Künstler und hast ein eigenes Label, auf dem du Künstler signst. Wie ist es dazu gekommen?
Also ich produziere nicht selber, aber ich arbeite als Management und Plattenfirma sozusagen mit anderen Künstlern. Also speziell im Bereich Nachwuchsbände hat ja Kai auch Erfahrung, wie er mir berichtet hat. Aber ja. Das ist eher so daraus entstanden, wenn man so Nachwuchskünstler betreut, hat man immer das Problem, die Sachen dann auch veröffentlichen zu können, so weil du kein Label findest. So. Entschuldigung, und dann dachte ich halt, das kann man auch selber machen. Diese Labelarbeit, und das habe ich dann, glaube ich, 2008 oder so, habe ich dann mein Label gegründet. Und das so ein bisschen halt mit in die Waagschale geworfen, also Management inklusive Label sozusagen. Und dann haben wir da ein paar Sachen, ganz coole Sachen gedreht, so auf jeden Fall. Und jetzt als die neue der Happy Platte kam, war halt die Entscheidung, okay, gehen wir nochmal auf die Runde, suchen uns einen Partner. Wobei wir halt auch schon die letzten beiden Platten mit Fame Records gemacht haben. Fame Recordings, das Label von Kurt Kress in München, und da hatten wir halt so ein 50-50-Deal und relativ viel Mitspracherecht, und dann dachten wir, jetzt wieder sich irgendwie an so einen Bandübernahmevertrag, an ein großes Major zu binden, das wollen wir nicht. Wir machen es lieber komplett selber, da können wir eben uns selber reinreden, wie wir es gerne hätten, so.
Genau. Und wie ist das so? Also zwei Fragen. Ja. Frage eins ist, wenn man jetzt Gitarrist, Manager, Plattenfirma, Produktionsleitung bei Burani, das sind eine ganze Menge Sachen, die man da macht, ja, und ganz viele verschiedene Blickwinkel, die man dann hat. Kriegt man das alles unter einen Hut? Kann man dann noch kreativ sein, als wäre man jetzt nur Gitarrist in der Band, oder beeinträchtigt das irgendwie?
Mit Sicherheit. Also ich spiele jetzt nicht jeden Tag Gitarre. Ich habe jetzt in der Pandemiezeit wieder angefangen, vermehrt Gitarre zu spielen, aber sonst standen die natürlich schon viel rum und sind eingestaubt, die Koffer da. Ich meine, also für den kreativen Albumprozess, man muss dazu sagen, Die Happy würde es ohne mich gar nicht mehr geben, weil ich so ein bisschen der Treter und Anschieber bin und ich immer auch alle noch mit der Peitsche sage, okay, Jungs, wir müssen wieder was machen, und Mädels. Martha ist noch sehr am Start, aber die Jungs sind halt auch schon sehr abgelenkt, weil Jürgen hier und da Schlagzeug spielt. Ralf hat eine Werbeagentur und da geht es natürlich dann relativ schnell aus dem Kopf raus, dass man auch nur eine Band hat, um die man sich kümmern muss. Also von daher bin ich es gewohnt, relativ viel anzutreiben und zu machen. Und den Anstoß auch für das letzte Album jetzt, also für das Guess What Album, kam schon auch von mir. Da habe ich dann in Stuttgart gesessen bei meiner Freundin und jetzigen Frau. Damals hat die noch in Stuttgart gewohnt und wir in einer Fernbeziehung. Da war die dann halt immer arbeiten tagsüber. Ich hatte nichts zu tun, da habe ich angefangen, Songs zu schreiben da. Und ich habe dann erstmal so 6, 8 Nummern fertig gemacht, die in die Runde geschickt und sage, Leute, wir machen jetzt ein neues Album. Und ein oder zwei davon haben es tatsächlich aufs Album geschafft auch.
Also, ja, das wäre immer nett, was so. Ja, andere Frage. Also Christoph,
was? Nee, es ist so, was mir so bei euren Alben auffällt, also jetzt, was die Kritik der Alben angeht, dass immer zwischendurch sich alle beschweren, das ist wieder zu ruhig und das ist dann wieder zu heftig und das ist wieder zu ruhig. Hast du das Gefühl, ihr habt so hohe Ausschläge in euren Platten oder ist das einfach die Kritik und die Fans? Die Nerven und naja, nichts also, Neues wollen.
Ich sag mal, die Everlove-Platte, die wir gemacht haben, zu Marthas Schwangerschaftszeiten, die war schon sehr feminin, auch textlich und so. Da hat sie halt, war halt sehr mit Muttersein und Mutterwerden beschäftigt. Und die Platte jetzt, die letzte, die ist natürlich schon auch auf die 12. A, weil wir gesagt haben, okay, uns ist Radio egal, wir laufen sowieso nicht im Radio. Also außer auf den Rocksendern natürlich,
naja,
aber also, so jetzt nicht auf diesen breiten, wo man, wir hatten ja auch schon zwischenzeitlich mal versucht, ne, dass man auch so auf den großen öffentlich-rechtlichen Kanälen landen kann mit so Singles wie Still Loving You heißt es, glaube ich, also nicht diese Scorpions, sondern also Still Love You. Die war schon sehr, sehr poppig produziert auch und klar, da haben wir versucht, da hinzukommen, haben wir gesagt, okay, drauf geschissen, wir machen einfach ein Album, das nach vorne geht und auf die 12 geht und worauf wir Bock haben. Und deswegen ist die letzte Platte auch echt ziemlich rough geworden.
Aber pass auf, die eine Frage, die habe ich noch, weil mich das wirklich interessiert. Also wenn man jetzt ein eigenes Label hat, macht eine eigene Platte. Platten machen kostet ja auch ein bisschen Geld. Ja? Also war für euch sowas wie Crowdfunding, Start Next oder Patreon oder so irgendwie mal ein Thema? Das heißt,
haben wir gemacht. Also wir haben die letzten beiden Platten crowdgefundet. Also nicht damit finanziert, aber haben wir zusätzlich dazu gemacht. Da kommt tatsächlich auch echt ein bisschen Geld rum, weil wir so krasse Fans haben, die uns da supporten. Und hat es auf jeden Fall mitgeholfen, das Ganze auf die Beine zu stellen.
Ja, ich fand das auch. Wir haben das mit meinem Bruder und ich, haben eine Wingenfelder-Platte komplett crowdgefundet sozusagen. Das hat super funktioniert. Das Einzige, was wirklich nervig war, ist, wenn du den ganzen Kram dann hinterher zusammenpacken musst und dann wegschicken und so. Und dann gab es auch so Sachen, dann konnte man ein T-Shirt kaufen. Ja, und dann hat dann einer nach 3 Monaten das T-Shirt zurückgeschickt mit dem Satz, ja, ich habe leider 20 Kilo zugenommen, das T-Shirt passt nicht mehr, kann ich ein anderes haben? Und das sind so Dinge, mit denen muss man sich dann auseinandersetzen. Ja. Und das war wirklich Arbeit. Also am Anfang war alles cool. Und das hat super funktioniert und hat wirklich die ganze Platte komplett finanziert mit Studio, Erpressung, allem drum und dran. Aber wenn es dann hinterher darum geht, die Sachen einzulösen, dann musst du dann echt dranbleiben. Aber das war auch das so eine ehrenvolle Aufgabe, weil du kannst natürlich den Leuten nicht irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen und drum Unterstützung bitten und dann kannst du das hinterher nicht umsetzen, wobei es das auch echt gibt mittlerweile bei vielen Leuten. Aber eigentlich finde ich Crowdfunding für eine Band, die jetzt keinen großen Deal hat, aber eine gute Platte machen möchte und so ein Fan-Following hat, wie ihr das habt oder Wingenfelder das auch hatte, finde ich eigentlich eine gute Sache, weil das so einem die Chance gibt, Dinge zu machen.
Vielleicht einmal kurz erklären, beim Crowdfunding wird das dann sicherlich so funktionieren, dass ihr sagt, ihr seid Band XY, ihr wollt eine Platte machen, bezahlt schon mal vorab euer Exemplar sozusagen und das Geld sammelt ihr ein, macht die Platte und gebt die Platte dann am Ende dann auch raus an die Leute, die das in welcher Form auch immer bezahlt haben. Ne?
Also das ist die Variante des Vorbestellens, ja, ob du jetzt irgendwie zu einem großen deutschen, Sie wissen schon, Vertrieb da gehst und die Platte vorbestellst, da zahlst du sie ja theoretisch auch schon und dann kommt die raus, was weiß ich, 3 Monate später.
Ja.
Das ist die eine Variante, also du kaufst die Platte, kriegst sie dann aber erst, wenn sie fertig gemacht ist. Und die andere Möglichkeit ist, dass du halt Sachen anbieten kannst. Wir haben zum Beispiel ein Video gedreht und haben 6 Rollen in dem Video angeboten, kostet das und das und dann kannst du in dem Video mitspielen. Dann haben wir einen Film gedreht, wo die alle drin vorkommen. Oder wir haben ein Jahr lang Backstage-Pass verkauft bei Wingenfeller, 4 Stück davon. Das bringt dann halt mehr Geld, ja, weil das ist dann halt besonders, da gibt's ja auch Getränke drin und so, die sind eingeladen und solche Sachen, T-Shirts, Book, signierte Geschichten. Und
das ist ja noch so ein bisschen selten, dass sowas gemacht wird wahrscheinlich, aber ist das nicht ein Modell für die Zukunft möglicherweise?
Das wird ganz schön viel gemacht, also das auch im Musikbereich auf alle Fälle und in anderen Bereichen viel, viel, viel mehr. Also wenn du jetzt guckst, irgendwie, wenn einer eine neue Zahnbürste erfindet, ja, dann ist das sind alles Start-Next. Also
ja, aber ich meine das tatsächlich im Musikbereich, weil das Business ist ja nicht mehr das, was es mal war. Und ist das eine Möglichkeit, tatsächlich auch für junge Bands, das komplett anders aufzuziehen?
Auf jeden Fall, also gerade im Bereich Singer-Songwriter, da gibt es ganz viele, die crowdfunden. Wir haben natürlich das Glück gehabt, dass wir schon bei der letzten Platte ein Crowdfunding gemacht haben und da hatten wir auch dieses hier T-Shirt-Verschicken-Problem. da haben wir auch dann 1,5 Tage lang zu viert geparkt in Berlin. Und aus der Erfahrung heraus haben wir natürlich die sogenannten Incentives, also diese Specials, die man so kaufen kann, dementsprechend angeboten, dass es nicht so ein großer Aufwand war, die zu verschicken. Und das habe ich tatsächlich auch alles selber gemacht hier in Hamburg, weil es natürlich auch mitten in der Pandemie war, ne? Also da war ja schon alles problematisch. Wir haben auch die ganzen Sachen, musste dann halt auch signieren, die sind original signiert, nicht nur eingedruckt, sondern da war dann quasi ein Paket, das ging dann von Berlin nach Prag und von Prag hierher. muss dann auch noch just in time ankommen, damit es dann, weil du presst die Platte ja nicht schon im Januar, wenn die erst im April rauskommt, sondern das wird dann halt eher dann im März oder so gepresst. Und ist natürlich auch doof, wenn die Leute, die dich schon unterstützen, die Platte erst dann haben, wenn sie schon auch, also eine Woche später bekommen oder sowas, obwohl sie schon gibt.
Ja, das stimmt.
Also das war so ein bisschen logistisch sehr aufwendig.
Ja, das ist schon, aber du kannst ja, wir haben ja auch zum Beispiel solche Sachen gemacht wie Duo-Konzerte angeboten, 4 Stück. Oder dann gab es noch eine Trio-Show bei dir zu Hause im Wohnzimmer so ungefähr. Und es gab auch, du kannst die ganze Band chartern, ja. Und kannst sie irgendwie bei dir in deinem Veranstaltungszelt da laufen lassen. Das war das Teuerste. Also wenn jemand die ganze Band haben wollte, dann war es wie eine Show. Nur wir haben die Kohle halt bekommen und dann konnten sie sich aussuchen, wo wir spielen sollen, ja. Aber im Endeffekt kannst du dann wirklich eine gute Platte damit machen. Und das ist eigentlich eine schöne Variante für Menschen, die die Band lieben.
Ja, wir haben auch zwei Corona-konforme Wohnzimmerkonzerte gespielt im Sommer. Ja. Über dieses Crowdfunding da verkauft.
Das ist cool, ja. Mhm. Ja.
Aber bei dem, alles, was du vor allen Dingen machst, kommt mir das so vor, als eben als Nicht-Musiker, so als Konsument, sage ich mal, dass man immer denkt, man ist als Musiker in so einer Band und dann ist man in der Band und dann gibt's auch nur die Band. Aber was du erzählst, was du alles noch so machst, das hat sich ja so mit der Zeit so ergeben, ist die Band da fast nur noch Nebensache, so hört sich das an. Ist das dann immer noch das Gleiche, diese Musik zu machen und ist der Anspruch immer noch der gleiche und auch die Motivation die gleiche oder hat sich das auch geändert?
Es hat sich auf jeden Fall geändert, weil zum Beispiel eine Martha natürlich sagt, ich mache lieber mal einen Gig irgendwie bei irgendeiner Gala in Prag, fahre da 2 Stunden hin und bin da 2 Stunden weg von zu Hause und schlafe wieder im eigenen Bett. Da ist natürlich schon so eine gewisse Bequemlichkeit entstanden. Aber so eine Tour zu spielen, was wir auch jetzt immer die letzten Jahre immer gemacht haben, auch an Weihnachten, unsere zumindest die 4 Shows und hier und da mal Festivals, das ist halt schon so ein fester Bestandteil und den wir uns auch nicht nehmen lassen. Und auch jetzt das Album zu schreiben, aufzunehmen, war halt auch so ein Gefühl, wo man halt wieder eintaucht wie früher. Die Band hat natürlich jetzt nicht mehr diesen 100%ige Aufmerksamkeit, wie sie ganz am Anfang hatte, auch zu unseren Spitzenzeiten dann, weil wir halt nur noch zusammenhingen damals. Aber ist es immer noch für uns halt unser Baby, unser gemeinsames Baby und da hängen alle noch mit dem Herzen zu 150%ig dran.
Ja, und das Schöne bei so einer Band ist ja auch, dass da irgendwas entsteht, was eben nur in dieser Band in dem Moment, wenn die Leute aufeinandertreffen, so ist. Das kannst du nicht reproduzieren, da kannst du nicht andere Leute zu einladen. Das merken wir ja auch gerade wieder nach unserer Pause, dass es ja tatsächlich diese Zusammenstellung von Menschen ist, die das da was erzeugt, was einfach ganz speziell ist. Und das ist ja auch wunderbar. Also,
das habe ich erlebt, als ich habe mit der Hamburger Band Ohrenfeind auch eine Zeit lang gespielt.
Ja.
Habe ich da die Gitarre übernommen, was auch ein harter Part für mich war, weil ich eigentlich nur Rhythmusgitarrist bin und da aber auch richtig Solo abdrücken musste in jeder Nummer, so 16.
Mit Chris Laut ist ja auch dein Chef nicht ohne, oder? Also was ich ja, so gehört
kamen,
habe.
Wir kamen gut klar auf jeden Fall. Aber es war natürlich auch eine spannende Geschichte für mich. So habe ich viel dazugelernt auch auf jeden Fall. Aber dann dieser Moment, wo ich dann wieder mit meinen Jungs und mit Martha auf der Bühne stand, ist so, da ist so eine gewisse Magie, die kriegst du mit keinem anderen Musiker. Das ist so Wahnsinn, was da plötzlich für eine Energie und für eine Einheit entsteht. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass sie schon so lange zusammen Musik machen.
Wenn jetzt diese von uns allen so sehr geliebte Pandemie mal den Geist aufgibt, ja, kann man davon ausgehen, dass ihr mal wieder live spielt?
Also ihr spielt am 23.10. dieses Jahres im Musikzentrum Hannover. Ich komme.
Ihr seid herzlich eingeladen, auf jeden Fall, jederzeit. Ja.
Das heißt,
ja, also wir haben im Oktober, die Tour, die wir jetzt im November spielen wollten, 2020, haben wir verschoben auf Oktober, ja, 2021, in der Hoffnung, dass es stattfinden kann. Und es gibt aber auch schon die Planung für die Verschiebung in 2022.
Also, ja, ist auch, macht auch Sinn, ja. Die Problematik haben wir ja auch. Man muss halt immer gucken. Spielt ihr mal in der Tschechei? Ich meine, das würde sich eigentlich anbieten, oder?
Wir spielen auch auf der Tour in Prag, ja.
Wenn er eine Vorband braucht, sagt er uns Bescheid. Ich möchte gerne mal in Prag spielen. Ich habe es noch nie nach Prag geschafft. Das muss
ich
so
war in meinem Leben noch nie
schön
in Prag.
Das muss so eine schöne Stadt sein.
Und alle haben gesagt, Stadt, ja. Schwarzbieranstich in Prag, das musst du machen, da musst du hinfahren.
Also wie gesagt, wenn ihr eine Vorband braucht, sagst du Bescheid, wir kommen vorbei. Und dann musst du uns zeigen, wo wir den Fassbieranstich erleben und überleben können.
Da gibt's viel Schwarzbier auf jeden Fall in Prag und auch günstiges, leckeres Bier. Also ich bin großer Fan von Prag und auch von der Tschechei an sich so. Ja.
Das muss ein Traum sein, haben mir schon so viele Leute erzählt.
Ich fand, diese Stadt hat immer was wahnsinnig Melancholisches. Ich habe irgendwann mal dieses, in Excess hat jeder Mann ein legendäres Video gedreht. Und immer wenn ich so Berichte sehe über die Stadt, dann finde ich, die hat so was wahnsinnig Melancholisches. Ich weiß nicht, warum das ist.
Ja, aber
will ich gerne mal.
Wären die Touristen nicht, ne? Und man ist ja dann immer selber einer, wenn man sich da über die Touristen beklagt. Aber es ist
wir
so
dann ja vor, wir wären dann voll. Ja, vor, wenn von Die Happy.
Genau, wir sind ja Touristen. Arbeitendes Personal.
Ja, okay. Ja.
Aber es dann ist du, Kai, du kleinen
Jungs
ja dann,
aus Deutschland.
Du kannst ja gerne dann am 30.12. immer in unsere zu unserer Show kommen. Wir spielen immer am 30.12. in Hamburg.
Das ist so weit.
In der großen Freiheit. Ja, genau. Und Radio Bob präsentiert es ja meistens. Auch die Show. Oh,
ja.
Genau. Bietet sich an, würde ich mal sagen.
Ja.
Bietet
sich an. Ich darf wieder nicht kommen. Die Gitarristen werden wieder nicht gefragt.
Du kommst doch nach Hannover schon. Also zweimal geht nicht.
Rhythmusgitarristen haben die schon. Und Martha und ich haben immer schon mal ein Duett zusammen gesungen.
Okay. Ja, aber dann würde ich sagen, wir verabreden uns einfach mal für den 30.12. in Hamburg und drücken uns allen die Daumen, dass das und noch viel mehr bald
ihr
wieder
kommt
möglich ist.
Alle und macht den Laden dicht, Freunde. So sieht es nämlich aus.
So, genau. Und dann würde ich sagen, wir haben es, oder?
Ja.
Das war Radio Orchid,
würde ich mal sagen, oder?
Ja, der Podcast. Danke für deinen Besuch, hätte ich fast gesagt, aber das ist natürlich Quatsch heute.
Ja, schön, dass du hier warst in unserem Raum. Thorsten Mewes von Die Happy. Und danke an die Furies. Und
bleib gesund.
Und bis zum nächsten Mal.
Bleib gesund, auf jeden Fall. Vielen Dank.
Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.